Ja, lobt den Herrn für diese kostbare Zeit. Sie ist kostbar, weil wir ein kostbares Haupt haben. Ich denke, es gibt keine andere Zeit, in der es so nötig ist, dass wir dieses Haupt sehen und in der Wirklichkeit kennenlernen. Es gab viele, die Bibel sagt, Abschnitte oder Zeitalter, wo Gott sich offenbart hat. Aber in diesem Zeitalter hat er uns diesen wunderbaren Christus offenbart. Und er möchte, dass wir an ihm völlig teilhaben. Ich war sehr ermutigt, muss ich sagen, was wir schon gesehen haben. Vor allem, dass wir auch in die Erfahrung hineinkommen, diesen Christus auch anzuwenden in unserem täglichen Leben. Und die Bibel ist kein Buch der Theorie, sondern ein Buch für die Praxis, für unser tägliches Leben. Und wenn wir Kolosser lesen, dort ist dieser Christus in einer ganz besonderen Weise betont. Da werden Begriffe benutzt, die man sonst nicht so findet. Zum Beispiel der Erstgeborene aus den Toten. Ist das nicht wunderbar? Der Tod ist ein Riesenproblem für alle Menschen. Jeder Mensch versucht, sein Leben zu verlängern. Alle wollen älter werden, aber keiner alt. Aber das ist ein Problem des Todes, ja. Aber der Herr hat auch dieses Problem gelöst. Halleluja. Und ich habe gestern Abend sehr geschätzt, an seinem Kreuz hat er wirklich den Weg frei gemacht. Das müssen wir sehen. Unser Christenleben ohne das Kreuz, das ist schwierig. Unmöglich, ja. Aber lobt den Herrn. Er ist für uns dorthin gegangen und wir haben diese Verse gelesen, ja. Was er dort alles gemacht hat, ja. Er hat die Handschrift, die gegen uns stand, was hat er mit ihr gemacht? Aus dem Weg geschafft, Halleluja, die Satzungen, sogar ans Kreuz genagelt. Er hat alle Mächte und Gewalten hat er entwaffnet, Halleluja. Ist das nicht gut? Du hast einen Feind, aber der hat keine Waffe mehr. Und er hat ihn öffentlich zur Schau gestellt, über sie triumphiert, über all diese Mächte und Gewalten, Halleluja. Ich bin wirklich ermutigt und ihn als dieses Haupt der Gemeinde wirklich zu kennen. Ja, er ist der Gemeinde als Haupt gegeben. Es gibt so viele Häupter. Offenbarung gibt es ein Tier, das hat 7 Häupter. Aber hier ist ein wunderbares Haupt. Ja. Der Feind, er möchte immer alles nachmachen. Und deshalb bedient er sich vieler Zwischenhäupter. Er möchte uns ablenken von dem wahren Haupt zu irgendwas anderem. Aber lobt den Herrn für das Geheimnis Gottes. Er ist das Geheimnis Gottes. Und deshalb, wie wir auch schon gehört haben, Geheimnis kannst du nicht so einfach lösen. Du musst dich ein bisschen dafür interessieren. Ja, etwas Zeit verwenden. Oh, Herr Jesus. Und was sind wir? Wir sind sein Leib. Es gibt ein Haupt und wir sind sein Leib. Ist das nicht kostbar? Er möchte, dass sein Wille auf der ganzen Erde geschieht. Er möchte seine Herrschaft auf diese Erde bringen. Das ist in seinem Herzen. Unsere Vision darf auch nicht kleiner sein. Aber trotzdem müssen wir im Kleinen treu sein. Manchmal heben wir ab, aber dann holt der Herr uns wieder zurück durch unsere Umstände, unsere Situationen. Warum? Sie sollen uns dienen, ja, ihn kennenzulernen. Ich habe auch das geschätzt, ja, dass er, wie es hier in diesem Vers heißt, er ist der Leib aber ist Christi. Also da gibt es diese Schatten, Timo hat über diese Schatten gesprochen, die kommen sollten, der Leib aber ist Christi. So, er ist die Wirklichkeit von allem. Nicht ein bisschen Geduld will er dir geben oder ein bisschen überwinden oder ein bisschen Ausdauer, sondern er selber möchte sich uns geben. Ja, und dafür hat er auch viele Bilder im Alten Testament schon benutzt. Ja, zum Beispiel der Fels. Ja, da gab es den Fels, der mitgefolgt ist. Paulus greift es auf im Korintherbrief. Das war nur der Schatten dort. Ja, und die Wirklichkeit, was ist das heute? Das ist Christus in uns. Ja. Er sagt zu dieser Frau, dass in ihr ein Brunnen installiert wird, der in das ewige Leben quillt. Also diese Frau am Brunnen, die ein schwieriges Leben hinter sich hatte, durstig war, aber sie ist Jesus begegnet dort. Und er wollte ihr dieses lebendige Wasser geben und sie wollte auch dieses Wasser haben. Ja. Und er sagt zu ihr, wenn du von dem Wasser trinkst, wirst du ewiglich nicht dürsten. Dann hat sie gesagt, gib mir dieses Wasser. So müssen wir auch sein. Gib mir, Herr, dieses Wasser. Aber was ich sagen wollte, die Wirklichkeit von diesem Fels ist Christus. Er ist der, der uns nachfolgt. Ich habe mir immer gedacht, wie kann das sein? Der wird nie mehr dürsten. Aber wenn in dir ein Brunnen ist, Halleluja, du wirst nie mehr dürsten. Aber du musst dich zu diesem Brunnen wenden. Sonst hilft dir der installierte Brunnen nichts, ja. In meiner Heizung gibt's eine Pumpe und die ist gestern ausgefallen. So, da war immer noch heißes Wasser in der Gastherme, ja, aber das ist nicht mehr zu uns hochgekommen. Es nützt dir nichts, ja, wenn im Kessel unten alles kocht, aber es kommt nicht zu dir. Wir brauchen diese Wendung, ja. Immer wieder diese kleine Wendung. Herr, ich komme zu dir. So lob den Herrn für diesen Fels, der uns mitfolgt. Ja, ich ringe immer noch mit mir. Mir geht's wie im Tillmann. Wo soll ich anfangen? Wir haben hier im Outline geschrieben, es geht um unseren Siegespreis. Vielleicht fange ich doch damit an. Aber ich muss Matthias noch mal bitten. Er muss mir kurz was anzeichnen. Die Bibel spricht viel über diesen Siegespreis. Manchmal heißt es auch Kampfpreis. Ja, das zeigt, unser Christenleben ist nicht nur ein Leben, das irgendwie halt so dahin geht. Wir haben den Herrn aufgenommen und irgendwann gehen wir in den Himmel. So ist die oft landläufige Vorstellung, ja, auch hier im christlichen Abendland. Aber die Bibel zeigt uns klar, es geht darum, wie laufen wir. Und wenn wir ihm gemäß laufen, dann bekommen wir auch einen Siegespreis. Wir können mal diesen einen Vers aufschlagen. 2. Timotheus 4, 7 und 8. Da sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, mit welcher der Herr, der gerechte Richter, mich belohnen wird an jenem Tag. Nicht allein aber mich, sondern auch alle, die sein Erscheinen lieben. So Paulus, er war auf diesem Weg mit dem Herrn und er ist hier in 2. Timotheus, ja, sieht er, dass sein Ende gekommen ist. Und er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Er schreibt hier nicht, was er Überragendes getan hat oder so, sondern er schreibt nur, ich habe den Lauf vollendet und den Glauben bewahrt. So, unser Leben mit dem Herrn ist ein Leben im Glauben, ja. Und der Herr hat uns alles gegeben, um diesen Lauf auch siegreich zu vollenden. Das ist in seinem Herzen. Die Frage ist, was wollen wir? Wie wollen wir laufen? Wie wir gesehen haben, da gibt es viele Dinge, die uns ablenken, ja, und die uns wegbringen wollen. Auf diesem Lauf, ja, ihr seht es jetzt hier. Wir sind alle hier drin, ja. Das sind diese 8 Milliarden Menschen, die es heute gibt auf der Erde. Die Bibel spricht davon, dass Christus uns sozusagen aufhaupten möchte, ja. Wir sollen alle unter ihn als das Haupt kommen. Aber wir alle sind in diesem, jemand hat mal gesagt, Heap of Collapse. Ihr kennt die Welt heute, ja, sie hat alles Mögliche, aber was sie vor allem hat, ist das Ego. Jeder will oben sein. Unten gibt's immer Platz. Aber oben ist immer belegt. Da ist Selbstverwirklichung, ja, da ist Selbsterlösung. Es gibt so viele Dinge heute, wenn du ins Internet gehst, ja, wie kannst du dich verbessern und sogar erlösen? Da gibt's aber auch die Religion, ja, die uns abhält. Sie redet über Gott, aber sie kennt diesen Christus leider nicht. Dann gibt es noch diese Umweltprobleme und so weiter. Übrigens in Römer 8 heißt es, die Kreatur seufzt, wofür? Auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Sie seufzt nicht um CO2 oder irgendwas, sondern sie seufzt, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Aber lobt den Herrn, wir waren alle hier drin, aber ihr alle, die ihr hier seid, wir sind eines Tages herausgerettet worden. Ja, aus dem gegenwärtigen Zeitalter. Das ist das Zeitalter. Wodurch? Durch dieses wunderbare Kreuz. Halleluja. Wir haben dem Herrn gesagt, Herr, komme in mein Leben. Ja. Und wer es noch nicht getan hat, tu es heute. Durch Tod und Auferstehung, ja, sind wir jetzt mit Christus in den Himmeln niedergesetzt. Glaubt ihr das? Wir haben aber gestern Abend gesehen, es gibt Dinge, die uns ablenken. Ja. Und wenn wir nicht aufpassen, und Hebräer beschreibt es, in Hebräer 10, Vers 35 bis 39, da geht es auch um diese große Belohnung. Und da sagt er, also werft euren Freimut nicht weg, der eine große Belohnung hat. Denn Ausdauer ist euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine ganz kleine Weile, es wird kommen, der kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er zurückweicht, wird meine Seele kein Gefallen an ihm haben. So, hier heißt es vom Zurückweichen. Also, was der Herr eigentlich vorgesehen hat für uns, ist, dass wir im Glauben diesen Lauf vollenden. Und zwar siegreich, ja. Aber durch all diese Umstände, ja, diese Dinge wie Religion und diese Werke des Fleisches und alles, was wir jetzt gesehen haben, was wir auch heute noch sehen, besteht die Gefahr, dass wir abweichen und zurückweichen. Wenn wir zurückweichen, was können wir tun? Wir können Buße tun. Wir sollen Buße tun und wieder im Glauben vorangehen. Ja. Wenn wir nicht Buße tun, also bleiben in unserem Stand, wir gehen hier weiter, hier endet dieses Zeitalter. Für uns alle vielleicht so, ja, aber spätestens endet das Zeitalter für uns, wenn wir ins Grab gehen. Aber die, die treu laufen, ja, sie werden diese Belohnung bekommen, diesen Siegespreis, mit dem Herrn 1000 Jahre Hochzeit zu haben. Das ist wirklich unser Siegespreis. Ja, und das möchten wir bekommen. Und wenn wir zurückweichen und nicht Buße tun, wir sind hier nicht dabei bei dieser Hochzeit. Vielleicht stoßen wir dazu, ich weiß es nicht. Die Bibel sagt da nicht so genau. Es ist wie beim Nachsitzen, ja, wenn du nachsitzen musst. Einer muss einen Nachmittag kommen, der andere muss jeden Nachmittag kommen. Besser heute Buße tun, ja. Und nicht zurückweichen zum Verderben. Ich möchte es nochmal betonen, die Sünde, ja, sie ist zu allen Menschen hindurchgedrungen, ja. Lest mal in Timotheus, wir haben jetzt nicht die Zeit, 2. Timotheus 3, 1 bis 5, könnt ihr mal lesen. Da wird dieser Mensch der Sünde beschrieben, ja. Die Sünde ist wirklich durchgedrungen zu allen Menschen. Diese Sünde, ja, sie regiert hier. Wir sind aber herausgerettet worden, um Überwinder zu sein, mit dem Herrn zu herrschen. Wir sollen auch wissen, es gibt diese Sünde, ja, die zunimmt, ja, und die größer wird sogar. Der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen, ja. Und der Mensch der Sünde, das ist am Ende diese 666, ja. Also da ist viel mehr die Sünde noch. Er heißt Mensch der Sünde. Das zeigt das Ausmaß dieser Katastrophe, die eigentlich hier auf der Erde ist. Und umso mehr müssen wir diese Errettung in Christus schätzen, die wir erfahren haben. Ich möchte jetzt da nicht weiter drauf eingehen. Das sind dort gerade 18 Aspekte, die dort erwähnt werden in 2. Timotheus. Und das ist die Sünde. Die führt auch zu dieser 666. Ja, auf jeden Fall, wir dürfen nicht zurückweichen, dass wir wieder sozusagen, du siehst, da bist du wieder auf dieser Höhe hier. Du kommst wieder in diese Dunstglocke hinein, ja. Und dann greifen alle diese Dinge, die wir im Kolosser gelesen haben. Ja, die machen uns dann anfecht. Wir dürfen uns nicht um unseren Siegespreis betrügen lassen. Deshalb müssen wir auch das Nichtige und Aufgeblasene durchschauen. So wie es in 1. Korinther 4 heißt, Vers 19 und 20. Will das mal jemand lesen? Hier gibt's etwas Aufgeblasenes, ja. Viele Dinge heute, ja, die wir uns begegnen, hören sich erstmal gut an, aber sie sind leer, hohl, ja, Luft, ja. Wie ein Luftballon, ja, wenn du reinstichst, ist es leer, ja. Und Paulus, er sagt hier, er möchte die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen. Nicht die Worte, sondern ihre Kraft. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft, ja. Da berührt mich immer wieder, ja. Paulus, er hatte im Korintherbrief so eine Haltung, er sagt, ja, ich komme nicht in hoher Weisheit zu euch, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Für ihn war das Kreuz so eine Wirklichkeit. Er sagt auch in 1. Korinther 2,2, ich nahm mir vor, nichts unter euch zu wissen, als Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Um gegen dieses Aufgeblasene vorzugehen oder es zu erkennen, wir brauchen dieses Kreuz, ja. Diese Dinge kommen am Kreuz nicht vorbei, ja. Das Aufgeblasene wird durch das Kreuz aufgestochen. Die Luft geht raus. Aber da gibt es viele andere Dinge, ja. Diese Engelanbetung, das klang so verständlich für die Leute damals. Das Gesetz war ja durch Engel gegeben, ja. Und es klingt sehr demütig zu sagen, ja, ich kann nicht direkt zu diesem großen Gott kommen. Ich wende mich an die Engel, die sollen dann für mich sprechen. Die katholische Kirche hat dann daraus auch die Marienanbetung gemacht. Klingt auch ganz vernünftig. Aber es ist ohne Wirklichkeit, ja. Wir haben es ja schon gehört, was der Herr zu Maria gesagt hatte. Ja, und das Wort zeigt uns auch, wir werden Engel richten. So, sie sind heute für uns dienstbare Geister, die uns helfen, ja. Aber wir sollen sie nicht anbeten. Gerade in 2. Timotheus, ich glaube, es kam auch schon zum Ausdruck, da ist dieser Jannes und Jambres, die haben ja damals auch Wunder getan vor dem Pharao und konnten auch die Zeichen nachmachen, die Mose oder Aaron gemacht haben. Dieser Jannes, das bedeutet Betrüger. Sein Name heißt Betrüger. Das zeigt, wie leicht wir betrogen werden können, gell? Und ich denke, auch jetzt in dieser Zeit, wir müssen mit allem rechnen, ja, was noch auf uns zukommt. Viele Dinge werden kommen, wo falsche Christusse auftreten, ja, und die Menschen verführen. Und deshalb müssen wir diesen Christus sehen in diesen Tagen, der die Wirklichkeit von allen Dingen ist, ja. Dass er wirklich unser Herz erfüllt und dass wir ihn kennen, ihn lieben und ihn schätzen, ja, über alles. Ja, es ist nur ein Mittler zwischen Gott und Mensch. 1. Timotheus 2, Vers 5. Ihr dürft es auch noch mal lesen. Es ist ein wichtiger Vers, auch für unsere Geschwister in Italien und Spanien und Österreich.
Es ist nur ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus.
Amen. Halleluja. Nur ein Mittler. Amen. Satan ersucht immer die Anbetung. Gleich als der Herr seinen Dienst begonnen hat, kam er und wollte, dass er vor ihm niederfällt. Dieses Problem besteht weiter, ja. Und es klingt so demütig, dann Engel anzubeten und ja, oder zu Maria zu beten, klingt so demütig. Aber das Wort ist so klar. Es ist ein Mittler. Halleluja. In Hebräer 2, Vers 16, er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Wozu gehören wir? Zu der Nachkommenschaft Abrahams. Halleluja. Wir sind auch mit Christus den Elementen der Welt gestorben. Das hatten wir ja auch schon. Wir unterwerfen uns nicht Gesetzen und Satzungen, sondern wir gehören zu der Freien. In Galater, da gibt es diese zwei Frauen. Könnt ihr in Galater 4 lesen nochmal. Gibt auch so viele andere Satzungen, ja, denen du dich unterwerfen kannst, deine eigenen Satzungen. Selbstsucht, eigene Ehre sind alles Dinge, die uns Not machen. Aber es ist auch gut, auf die Schwachheit der Geschwister Rücksicht zu nehmen. Nicht alles, ja, was du vielleicht denkst, ah, das ist doch klar, das gehört nicht hier rein. Der Bruder sieht es im Moment nicht so, ja. Und deshalb sollen wir ihn auch nicht richten, ja. Also wenn er dann am nächsten Sonntag kommt und sich hier hinstellt und sagt, Geschwister, wir müssen jetzt alle, was weiß ich, Speiseopfer essen. Oder irgendwas, ja. Solange das nicht geschieht, müssen wir unseren Bruder tragen und für ihn beten. Wir sollen uns der Schwachen annehmen, ja. Wir denken die Starken, wir seien die Starken, aber wirklich sind wir es nicht. Solange daraus keine Gemüseeinheit wird oder so, ist es gut. So, der Herr möge uns Weisheit geben, auch an der Stelle. Ja, ich möchte darüber jetzt nicht so viel sagen. Wir haben schon gehört und ihr könnt auch diese Verse selber mal genießen. Ich möchte jetzt eigentlich zu meinem Punkt kommen. Christus ist Haupt über alles. Das ist wirklich das, was wir brauchen und was wir erfahren wollen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie wurde er zu diesem Haupt? Wir hatten ja jetzt Philipperbrief und gut, diese Verse sind auch schon in diesen Tagen erwähnt worden wieder. Es verdrießt mich nicht, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Christus ist zum Haupt über alles geworden, ich sage ganz einfach, durch Gehorsam. Das klingt vielleicht so fast banal, aber das ist wirklich der Weg, den er gewählt hat. Wir brauchen wirklich erleuchtete Augen des Herzens, ja, um das zu sehen auch. Wir sollen auch füreinander beten, ja, dass wir diese Erkenntnis, dieses Verständnis wirklich auch bekommen, ja, dieses wunderbare Haupt zu sehen. Und ja, so wie der Elisa war es, glaube ich, der für seinen Knecht gebetet hat, als sie da von einem Heerlager umringt waren. Und dann hat er gebetet und hat gesagt, öffne ihm die Augen, Herr. Ja, und dann hat der Knecht gesehen, oh, da sind ja viel mehr, die mit uns sind, himmlische Heerscharen, feurige Rosse. Ja, so müssen wir diesen Christus auch sehen. Ja, er ist der feurige Christus heute, wenn ihr in Offenbarung lest. Aber auf der anderen Seite, ja, ist er auch so nahbar. Und diesen Christus mehr zu kennen, das ist wirklich wunderbar. Und er hat wirklich auch gehorsam gelernt. Ja, wenn du hier liest, Philipper 2, Vers 5 und folgende. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Obwohl er in Gottes Gestalt war, sah er es nicht als einen Raub an, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm eine Sklavengestalt an und wurde den Menschen gleich. Amen. So, er hat die Position, ja, die er beim Vater hatte, die hat er verlassen. Es gibt einen schönen Vers in den Sprüchen, Sprüche 8. Den habe ich letzte Woche von jemand bekommen. Genau, da heißt es, Sprüche 8, 22. Der Herr hatte mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Amen. Das heißt, bevor irgendwas war, war er schon dort, beim Vater. Ja. Und ich überspringe jetzt mal. Und dann in Vers 30 heißt es, da war ich sein Liebling. Ist das nicht wunderbar? Ich war seine Wonne täglich und freute mich vor ihm alle Zeit. Ja, das war sozusagen sein Zuhause, wo er war, ja, in der Einheit mit dem Vater. Und diesen Ort hat er verlassen, diese Wonne, diese Freude. Warum? Um diesen Plan, den der Vater hatte, auszuführen. Und er nahm eine Sklavengestalt an, wurde den Menschen gleich, ja. Oh, Herr Jesus. Und in Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. So, sein ganzes Leben war eigentlich ein Leben in Gehorsam, in Beziehung zu diesem wunderbaren Vater, ja. Es war nicht ein Unterordnungsgehorsam, sage ich mal, sondern ein Gehorsam aus einer Beziehung. Jemand, den wir lieben, dem können wir schon mal auch gehorchen. Es geht schon besser. Ja. So, er hat wirklich so eine Beziehung zu seinem Vater gehabt und aus dieser wunderbaren Beziehung kam auch dieser Gehorsam. Genießt mal diese Sprücheverse und diese Philipperverse und sieh, wie er praktisch bereit war, aus dieser Position ein Wurm zu werden. Ja. Das ist wirklich, ja, unvorstellbar, aber lob den Herrn. Sein ganzes Leben, ja, war von dieser Beziehung gekennzeichnet und von diesem Gehorsam. Nicht nur diese letzte Phase, wo man auch wirklich sieht, dass er ein Mensch war. Er hat dreimal gebetet, ja. Vater, ist's möglich, nimm diesen Kelch von mir, ja. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Andererseits gibt's die Verse, dass er sagt, um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet, ja. So, in ihm war beides, ja. Er war Mensch, er war Gott. Aber er ist als ein Mensch, ist er gestorben, ja, für uns. Amen. Ja, und seine Speise, die kennt ihr ja auch. Seine Speise war, den Willen des Vaters zu tun. Jetzt fragen wir uns, wie können wir dieses wunderbare Haupt festhalten? Ja, ich weiß, Gehorsam ist heute kein so gefragtes Wort. Ich wage die Prognose, dass es irgendwann zum Unwort des Jahres wird. Aber Gehorsam ist etwas ganz Kostbares. Aber Gehorsam braucht Offenbarung. Der Vater, er möchte in allen Dingen uns Christus zeigen. In allen Umständen, allen Situationen. Und wie wir schon gesehen haben, ich schlage es jetzt nochmal auf, Epheser 1, Vers 10. Er möchte alle Dinge unter Christus als dem Haupt zusammenfassen. Das ist seine Ökonomie, die er hat. Er tut alles in diesem Christus. Das ist das Mittel seiner Wahl. Wir Brüder haben manchmal so ein Werkzeug, das wir immer wieder einsetzen, oder? Also ich habe zum Beispiel entdeckt, dass man mit Kabelbinder ganz viel machen kann. Das ist ein praktischer Tipp. Der Vater, er nimmt immer Christus, ja. Wenn du irgendwas fragst, nimm Christus, ja. Wenn du eine Empfehlung brauchst, ein Rezept, irgendwas, steht immer drauf, nimm Christus. Er möchte durch ihn alles zusammenfassen. Dieser Haufe da, er möchte, wenn du einen Lastwagen voll Steine hast, so ähnlich ist eigentlich die Situation heute, ja, aber er möchte etwas aufbauen. Und dafür hat er einen Plan. Hier steht, für eine Ökonomie der Fülle der Zeiten. Also das ist nicht in einem Tag gemacht, sondern das ist ein größeres Projekt, Matthias. Möchte er alle Dinge zusammenfassen unter ihm als dem Haupt. Und in Epheser 2,7, damit er in den kommenden Zeitaltern, nicht nur kommende Zeitalter, ja, da hört es bei uns immer auf, aber hier steht, in den kommenden Zeitaltern, ja, zur Schau stellen möchte, Halleluja, was? Den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus. Der Herr nimmt sich Zeit, aber jetzt in dieser Zeit ist die Gemeinde sein Fokus, nichts anderes, ja. Und er möchte durch die Gemeinde zeigen allen Mächten und Gewalten, was es heißt, unter ihm als dem Haupt zu leben. Das ist wirklich eine großartige Vision. Ihr könnt es nochmal nachlesen in 1. Korinther 15. Da ist diese Ordnung beschrieben. Wir haben ja schon öfters jetzt über die Ordnung geredet. Vers 22. Wie in Adam alle sterben, werden in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus, danach die Christus angehören bei seinem Kommen, danach das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er vernichtet haben wird, alle Regierung und alle Gewalt und Kraft, denn er muss herrschen. Das ist die göttliche Ordnung, ja, die gilt. Und der Herr nimmt sich Zeit, alle diese Dinge unter ihn als das Haupt zu bringen. Und wie töricht, ja, wenn wir heute das verpassen. Heute haben wir die Möglichkeit, unter ihm als dem Haupt zusammengefügt zu werden. Das müssen wir wirklich schätzen. Ja, und deshalb betet Paulus immer wieder, auch in Kolosser 1, Vers 9, um geistliche Weisheit und geistliches Verständnis. Und das sollen wir auch füreinander tun. Immer wieder. Wenn du nicht weißt, was beten, bete für Weisheit und Erkenntnis. Ja, für alle Heiligen. Es ist wichtig, dass wir eine Vision haben. Vision ist nicht alles, aber es ist wichtig. Wenn du irgendwas ausführen willst, willst du ein Haus bauen, du brauchst eine Vision. Mach dir einen Plan oder ein Bild. Aber hier, der Herr gibt uns wirklich eine klare Richtung, was er tun will und durch wen er es tun will. Und dieses Haupt, das hat wirklich auch Autorität. Ich möchte jetzt aber nochmal zurückgehen zu diesem Gehorsam. Also wir haben gesehen, der Herr hat Gehorsam gelernt aus einer Beziehung mit dem Vater heraus. Nicht mit der Peitsche, ja, sondern er hatte eine Liebesbeziehung, sage ich mal. Oder eine gute Beziehung zu seinem Vater. Ja. Und aus dieser Beziehung heraus ist dieser Gehorsam auch gekommen. Und für uns ist es nicht anders. Wir dürfen auch gehorsam lernen. Wir hatten in Schramberg mal Petrusbrief und da hat mich dieser 1. Petrus 1 auch sehr berührt, Vers 22. Da ihr eure Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander von Herzen innig. Ja. So, er spricht hier über Gehorsam gegen die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Ja, das Wort zeigt uns sehr klar, der Herr ist die Wahrheit. Aber auch der Geist ist die Wahrheit. Die Gemeinde ist die Wahrheit, Säule und Grundfeste der Wahrheit. Ja, und das Wort ist die Wahrheit. So, dieser Gehorsam ist gegen diese Wahrheit, ja. Und zwar zu ungeheuchelter Bruderliebe. Das heißt, da ist wieder die Liebe, ja. Und der Herr greift es ja auch auf in Johannes 14. Johannes 14, Vers 21. Da sagt er zuerst, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wenn wir das Gebot halten, ja, dann sind wir solche, die ihn lieben. Und dann in 23 sagt er, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. So, das zeigt, das Wort ist so entscheidend. Also als Beweis auch unserer Liebe zum Herrn, ja. Wenn das Wort dich nicht berührt oder nicht interessiert, geh zum Herrn und sag, Herr, gib mir wieder eine frische Berührung. Oh Herr, ich möchte, dass diese Liebe zu dir neu entfacht wird. Wir können es auch daran sehen, dass er sich uns offenbart und dann sogar Wohnung macht. Er möchte nichts lieber wie Wohnung machen in unseren Herzen. Ja, es war leider so, dass das im Alten Testament war eigentlich der Ungehorsam das Kennzeichen des Volkes, kann man fast sagen. Immer wieder gibt es ja einen Psalm, ich weiß jetzt nicht genau, ist es 107 oder bin jetzt nicht sicher, wo es immer wieder heißt, also ist positiv was berichtet und dann sind sie abgefallen und dann kam Strafe und dann schrien sie zum Herrn und dann wieder. Ein Kreislauf ja von immer aufstehen und wieder fallen. Natürlich, unser Christenleben hat auch diesen Aspekt, ja. Aber am Ende war es bei ihnen so, dass sie eben, diese Schwingung ging immer tiefer, ja. Und dann konnten sie es nicht mehr richten. Und wir wissen ja, das Volk, das ausgezogen ist, das kam dann gar nicht in das Land. Es war erst die neue Generation, die hineinkam. Ja. Und später wurde das ganze Volk dann weggeführt in Gefangenschaft. Und es war alles wegen Ungehorsam. So, es ist so gut, dem Herrn täglich zu sagen, Herr, gib mir ein gehorsames Herz. Ja. So ein einfaches Gebet, ja, scheint uns zu einfach. Aber es ist so entscheidend. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sitze ich an meine Bettkante und dann bete ich das, ja. So gut, für dein Herz zu beten. Aber auch für das Herz der Geschwister ist wichtig. Aber für diesen Gehorsam, ich habe schon gesagt, es braucht das Kreuz, ja. Unter das Haupt zu kommen ohne das Kreuz geht nicht. Tut mir leid. Wenn wir Feinde des Kreuzes sind, gibt es keinen Weg. Aber lob den Herrn. Wer wird schon ein Feind des Kreuzes sein? Das Kreuz hat so viel für uns bewerkstelligt, hat so etwas Wunderbares hervorgebracht. Und der Herr möchte diese ungeheuchelte Bruderliebe sehen, ja. Das wird das Ergebnis sein, wenn dieser Gehorsam auch da ist, ja, gegen die Wahrheit. Wir hatten ja diese Geschichte auf dem Berg der Verklärung schon öfters jetzt. Es ist so gut, nur diesen einen zu hören. So viele Dinge dringen immer an unser Ohr. Aber in Offenbarung heißt es, wir sollen hören, was der Geist den Gemeinden sagt, ja. Täglich unser Gehör auch schärfen, ja. Ich bin immer erstaunt über die Sulamit, ja, die ganz am Ende in Kapitel 8 vom Hohelied sagt sie, bringe mich dazu, deine Stimme zu hören. Obwohl die ganzen 8 Kapitel, so viele Erfahrungen hat sie mit dem Herrn gemacht. Aber trotzdem bleibt in ihr dieser Wunsch, bringe mich dazu, deine Stimme zu hören. Ja. Und wir dürfen nicht aufhören zu hören. Und wenn ich es recht weiß, ist auch im menschlichen Leben, ja, wenn die Menschen sterben, das Letzte, was noch funktioniert, ist oft das Gehör. Ja. Wenn alles andere schon versagt hat. So, der Herr muss uns ein hörendes Ohr geben. Ich möchte noch kurz 2. Korinther 10, Vers 5 erwähnen. Haben wir auch oft schon gehabt, aber 2. Korinther 10, Vers 5, wir zerstören Vernunftschlüsse und alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen zum Gehorsam Christi. Es gibt so viele Vernunftschlüsse, hohe Dinge, die einen Schein von Weisheit haben. Aber es ist so gut, diese Gedanken gefangen zu nehmen zum Gehorsam Christi. Und da können wir üben. Wenn wir, dass die Gedanken kommen, kannst du nicht hindern, aber wir können dafür sorgen, dass nicht diese Gedanken sich ausbreiten. Wir bringen sie unter den Gehorsam Christi. In Nehemia gab es diese Situation, in Kapitel 13, da kamen immer solche Händler und wollten sozusagen in die Stadt. Und dann hat er ihnen verboten, also sie dürfen nicht mehr hineingehen. Und dann haben sie außen gelagert, vor der Stadt. Also ich will damit nur sagen, lass nicht alle Händler, die kommen, gleich rein. Es sind so viele, die begehren Einlass. Und unser Herz ist anfällig, ja. Möchte immer was Neues sehen, hören. Aber guck genau, was hat er dabei? Was will der mir verkaufen? Und er war nicht so zimperlich mit diesen Leuten, sondern er hat ihnen streng geboten, ja. Sie sollen da das nicht mehr tun. Er verwarnte sie und sprach zu ihnen, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Das ist jetzt Nehemia 13, also der Abschnitt von 19 bis 21. Ja, und die hatten allerlei Ware dabei. Der Herr muss uns wirklich sensibel machen, ja, was gut ist für unser Ohr und was wir besser abweisen. Je mehr wir dieses Haupt kennenlernen, ja, desto mehr entdecken wir auch, er ist auch die Autorität in der Gemeinde. Ja. Dieses Haupt regiert. Ich muss euch sagen, die Gemeinde ist einmalig. Das findest du sonst nicht, tut mir leid, das so zu sagen, aber ich liebe alle meine Geschwister. Ich habe in meiner Verwandtschaft auch viele Gläubige und wir haben auch ein gutes Verhältnis. So viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Aber die Gemeinde ist einmalig. Jetzt angenommen, ich wäre jetzt heute Morgen ausgefallen, das wäre kein Problem gewesen. Warum? Weil die Gemeinde hängt nicht an einem Einzelnen. Wenn in der Megachurch irgendwas ausfällt, ist gefährlich. In der kleinen Herde, da ist es nicht schlimm. Warum? Da gibt es viele, die auch am Haupt hängen. Und das ist wunderbar. Das ist einzigartig, die Gemeinde, und es ist deshalb, weil dort der Herr die Autorität hat. Überall sonst braucht es fähige Leute. Es tut mir leid für euch, dass ihr ja mit mir verlieb nehmen müsst hier. Ich bin weder ein Sprecher noch ein, was weiß ich. Aber es ist die Gnade des Herrn, ja, und mich hat halt das losgetroffen. Nächstes Mal trifft's den Matthias und ich mache die Skizzen. Wir tun gut, unsere Knie vor ihm zu beugen. Als Johannes ihn sah, wir hatten den Vers auch schon in diesen Tagen, in Offenbarung 1, 17 und 18. Dieser Johannes, ja, er lag immer an der Brust des Herrn. Aber als er den Christus wieder sieht, nach der Auferstehung, also oder nach seiner Erhöhung, in Offenbarung 1, Vers 17, er sieht einen ganz anderen Christus. Ja. Als ich ihn sah, Vers 17, fiel ich wie tot zu seinen Füßen nieder. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Amen. Wenn wir ihn sehen, ja, wir fallen zu Tode, ja. Aber er rührt uns an. So, er ist dort, ja, und er ist dieser brennende Christus, ja. Er richtet, schon sein Blick richtet. Aber auf der anderen Seite siehst du seine Liebe. Er möchte die Gemeinden dort wiederherstellen, ja. Und die, die gut gelaufen sind, ermutigen und stärken. Und das ist sein Dienst, den er heute tut. Und da sucht er Menschen, die mit ihm einstimmen. Ja, wir brauchen einerseits eine gesunde Furcht, aber nicht eine Furcht, die uns lähmt. So wie Jakob schon, als er in Bethel ja diesen Traum hatte, da sagt er, wie fürchterlich ist dieser Ort. So, er hat etwas von der Autorität Gottes gespürt. Ich denke, wenn wir diesen Christus sehen, wir spüren auch diese Autorität in seinem Haus. Sprüche 9, Vers 10 gibt es einen wunderbaren Vers. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. An der Stelle heißt sogar noch, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Und es ist gut, uns unter diese göttliche Ordnung auch zu stellen. In seiner Weisheit hat er eine Ordnung gegeben. Gell? Ja, und wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, wie gut es ist, sich dieser Ordnung auch zu unterstellen. Sei es jetzt unserem Christus gegenüber. Er ist das Haupt, wir sind sein Leib. Aber es gibt auch diese Ordnung, wie Timo das gestern auch gezeigt hat, zwischen Mann und Frau, ja, den Kindern. Aber es gibt auch die Ordnung in der Welt. Es gibt eine weltliche Ordnung oder Obrigkeit, sagt die Bibel. Und der sollen wir auch untertan sein. Ja, ja. Da habe ich auch noch meine Mühe. Wir üben. Der Herr hat sie eingesetzt. Wer bin ich? Ja, genau. Und sie sollen mir helfen, zu ihm zu kommen. Also jetzt durch die Situation oder Umstände. Direkt kann sie mir nicht helfen. Es gibt diese Rebellion Satans, ja, und die ist in unseren Gliedern, ja. Und da ist der Herr dabei, das zu behandeln, ja. Und das geht nicht über Nacht, ja. Aber es ist so gut, sich dieser Ordnung auch zu unterstellen. Rebellieren, das geht ganz schnell bei uns, ja. Da musst du kein Kind lernen. Das können sie alle. Auch wir machen es vielleicht ein bisschen versteckt. Wir können das etwas zudecken. Aber der Herr hat die Wurzel rausgenommen. Das müssen wir sehen. Und da können wir auch üben, ja, uns unter ihn zu stellen. Ich empfehle euch auch diese Konferenz, die es in Schlögen gab. Könnt ihr auch nochmal nachhören. Da ist auch gerade in die Verse in Römer und so, sind da behandelt worden. Das ist wirklich gut, das zu hören. Ich lese noch 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, eines jeden Mannes Haupt ist Christus. Und das Haupt der Frau ist der Mann und das Haupt Christi ist Gott. So einfach. Welche Befreiung. Ja, wenn du gehorsam bist, dein Leben wird einfach. Rebellion, guck an, was aus dieser Welt geworden ist. Das ist aufgrund der Rebellion. Alles rebelliert gegeneinander. Aber lob den Herrn. Gott ist dabei, eine Ordnung hineinzubringen. Aber nicht von außen, sondern von innen. Das ist sein Weg. So, jetzt wollen wir noch sehen, dieses praktische Einssein im Leib, also das ist wichtig. Aus dem Haupt fließt der Strom des Lebens. Die Bibel ist ja voll von diesem Strom. Und schon am Anfang siehst du den Strom, dann in Hesekiel gibt es diesen wunderbaren Strom, ja, durch den alles gesund wird. Auch die Bibel endet mit einem Strom. Das zeigt, Gott möchte versorgen, ja. Er möchte die Quelle sein. Das ist dieses Haupt, das ist und bleibt die Quelle. Es gibt keine andere Quelle, ja. Er ist diese reiche Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Halleluja. So, Philipper 1,19 kennt jeder diesen Vers, denke ich. So, es ist oft die Frage, ja, aus was kommt etwas? Ja? Was ist innen drin? Also gab eine Zeit lang, da stand auf den Computern immer Intel Inside. Wenn du aber jetzt lieber einen AMD-Prozessor hast, dann halt passt es nicht. Wir müssen uns immer fragen, was ist meine Quelle? Was ist Inside? Die Quelle ist und bleibt der Vater und er ist in dieser Einheit mit dem Sohn. Und das Haupt möchte jetzt durch die Glieder eine reiche Versorgung aufbauen. Ich denke, die Quelle ist uns allen klar. Gott selber möchte ausfließen, ja. Aber das Problem ist die Verteilung, ja. Warum? Weil das hat mit uns zu tun. Und da braucht es diese Weiterleitung oder diese Darreichung. Heute gibt's im Norden viel Strom, Offshore, viele Windkraftwerke. Aber hier in Süddeutschland brauchen wir auch Strom. Das heißt, er muss irgendwie hier runterkommen. Und deshalb braucht es den Netzausbau. Und so hat der Herr auch ein Problem. Er möchte diesen Reichtum, den er hat, ja, in seinen Leib hineinbringen. Und dafür braucht er Gelenke und Bänder. Wer sind diese Gelenke? Wer sind diese Bänder? Es sind die Glieder, die bereit sind, auch weiterzuleiten. Damit dieser Zustrom nicht stoppt, sondern ja, dass es wirklich viele Bäche sind in dieser Weiterleitung. Schon am Anfang ja, gab es einen Strom und er heißt, und er teilte sich in vier Hauptarme. So sieht man schon dort, Gott möchte dieses reiche Leben verteilen. Ja. Und dafür benutzt er diese Glieder, diese Bänder und Gelenke jetzt hier in Kolosser. Es gibt ja einige Kapitel in der Bibel, wo das auch uns gezeigt wird, wie diese Gelenke und Bänder versorgen und ja, wie das Ganze ineinander funktioniert. Ihr könnt 1. Korinther 12 genießen oder auch Römer 12. Gelenke und Bänder sind wichtig, ja, und die Gelenke oder die Bänder, die stützen die Gelenke. Also ich hatte mal einen Fuß übertreten, es war ziemlich schlimm. Und dann wurde so ein MRT gemacht und die Ärzte haben gleich gemeint, ah, muss man operieren. Und dann kam aber der Chefarzt und der hat gesagt, nee, das operieren wir nicht, das kriegen wir so wieder hin. Und dann hat er interessanterweise ein Band für das Band gemacht. Also mein Band war angerissen, aber er hat meinen Fuß dann so geschickt gebunden irgendwie. Ich weiß nicht, wie er das... Ist halt der Chef. Und so geschickt gebunden, ja, ich musste dann zweimal pro Woche kommen zu ihm. Und am Ende ging mein Fuß wieder. Es war für mich wie ein Wunder. Also die einen wollen sofort schneiden, ja. Ja, das war mir auch ein Bild irgendwie. Manchmal haben wir so viele Vorstellungen, ja. Der könnte jetzt eigentlich auch mal besser funktionieren. Und dann holen wir gleich das Messer raus, operieren. Oh, Herr Jesus, aber mach ein Band für das Band. Die Bänder sind wichtig, die Gelenke sind wichtig, ja. Es gibt Scharniergelenke, es gibt Kugelgelenke, die halten uns beweglich, ja. Aber manchmal sind wir zu beweglich. Man ist gut, wenn es ein Band gibt, das uns wieder ein bisschen zurückholt. Manche Geschwister sind so agil, ja. Man ist gut, wenn es andere gibt, die ein bisschen eindämmen. Wir sollen auch nicht starr und steif sein, sondern immer in Bewegung mit dem Geist. Es gibt diesen wunderbaren Vers, die Überwinder gehen dorthin, diese Treuen, sie gehen mit dem Lamm. Wo immer es hingeht, das wollen wir, ja. Wir wollen mit seiner Bewegung uns bewegen. Ja, und um das Haupt festzuhalten, brauchen wir den Leib. Einerseits braucht's unseren Gehorsam, ja, andererseits braucht's diesen Leib, diese Gelenke und Bänder. Und sie halten eigentlich uns in der richtigen Position zum Haupt, zu Christus, ja. Das ist, der Kopf muss immer oben sein, oder? Also ich kann keinen Kopfstand oder sowas. Aber manchmal kommen wir so daher, gell? Kopf unten und alles andere oben. Es ist wichtig, dass diese Beziehung stimmt. Unsere Beziehung zum Haupt muss stimmen und auch zum Leib. Ist beides wichtig. Und nur so können wir gut wachsen. Ich hatte einen Studienkollegen, der hatte so eine Spastik. Fritz hat es, glaube ich, schon erwähnt gehabt. Die war ziemlich ausgeprägt. Und also man musste bei ihm aufpassen, wenn man neben ihm gelaufen ist, konnte es sein, er hat einem fast das Bein gestellt, weil sein Fuß immer also so eine Kreisbewegung gemacht hat, wenn er gelaufen ist. Aber er war ein lieber Bruder. Ja. Da war etwas zwischen dem Haupt und den Gliedern, war gestört. Ja. Das ist nicht so gut. Ja. Das sollen wir in Ordnung bringen. Es ist nicht gut, wenn die Befehle vom Haupt, vom Leib ignoriert werden. Es ist gut, ja, diese Beziehung einfach zu pflegen zum Haupt, aber auch zu den Geschwistern. Und diese Bänder und Gelenke helfen uns, den Herrn zu berühren, ja. Nicht den Herrn zu ersetzen, das ist wirklich wichtig, ja. Sondern sie sind eine Hilfestellung. Und wann immer so ein Band, was weiß ich, plötzlich zu einem Haupt wird oder irgendwas, Vorsicht. Sie helfen uns, den Herrn zu berühren, sie ermutigen uns, ja, unseren Geist zu üben, zu ermahnen, zu ermuntern, ja, in dieser Einheit zu stehen, ja. Also, wie es im Korintherbrief heißt, Gehilfen unserer Freude. 1. Korinther 12 könnt ihr lesen, ja, das sind jetzt alle Glieder sozusagen irgendwie aktiv. Hier geht's jetzt hauptsächlich um die Gelenke und Bänder. Aber ich denke, der Herr benutzt jedes Glied, ja. Und jedes Glied ist wichtig im Leib. Und der Herr hat die Glieder gesetzt im Leib, ja. Nicht wir. Und wir brauchen sie uns auch nicht aussuchen. Ja, sondern wir müssen dankbar sein für jedes Glied. Wir wollen einander wirklich Hilfestellung geben, ja. Jetzt kommt noch, der Leib wächst mit dem Wachstum Gottes, dürft ihr noch mitteilen. Oder was immer euch bewegt. Das ist das Wachstum Gottes. Ich habe mal gehört, da ging es darum, wer die schnellst wachsende Gruppe ist. Um das geht es nicht, ja. Es geht um das Wachstum Gottes. Wir hatten ja den Vers auch schon. Paulus hat gepflanzt, Apollos hat begossen. Und Gott hat das Wachstum gegeben. So viele Dinge spielen da rein, ja. Und aber wir sollen nicht an den Pflanzen ziehen, ja. Sie wachsen dadurch nicht schneller. Aber wir dürfen sie ermutigen, wir dürfen sie in unser Gebet einschließen. Gott gibt das Wachstum. Amen. So lobt den Herrn. Wir sind ermutigt, an diesem wunderbaren Haupt festzuhalten. Lobt den Herrn.